Bewegte Stille, ein Podcast über das bewusste Pflegen der Lebensenergie.
Hallo, ich bin Veronika und freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid.
Hallo, ich bin Stefan und freue mich auch, dass wir heute wieder mal über Qigong und die Arbeit mit der Lebensenergie sprechen.
Das heutige Thema kam ja von unseren Teilnehmerinnen in unseren Kursen und die Frage kommt nicht selten, wie übt man? Sprich, wie ist so die tägliche Praxis im Qigong und wie handhaben wir das? Magst du anfangen, Stefan?
Ja, ich könnte mal was dazu sagen. Ich finde es eine relativ umfassende Frage und ich denke nicht, dass man darauf so eine allumfassende, präzise Antwort geben kann im Sinne von, du übst jeden Tag um 6, 30 Minuten und um 12, nochmal 10 und so weiter, weil es halt sehr individuell ist. Wir müssen selber für uns rausfinden, was ist die richtige Zeit, was ist die richtige Art zu üben. Was ich auf jeden Fall sehr sinnvoll finde und vor allem ist am Anfang, mit Anfang meine ich jetzt so die ersten 10 Jahre oder so, sich sozusagen vielleicht regelmäßige Zeiten einzurichten. Für viele ist es halt sehr praktisch oder auch gut, wenn man dann noch frisch ist, morgens oder vielleicht morgens nach dem Aufstehen und abends vom zu Bett gehen oder ja, einfach so regelmäßige Zeiten, die man auch möglichst täglich einhält. Oder einfach so, dass man eine gewisse Regelmäßigkeit hat, wenn man da einfach nur nach sozusagen, jetzt habe ich gerade Lust, jetzt übe ich, dann ist halt die Erfahrung so, dass doch ganz viele dann das wieder gehen lassen und dann nicht beachten. Das ist ein bisschen ähnlich wie mit allem, wenn ich ein bisschen mehr Sport machen will, dann ist es ja auch etwas, was ich schaue, dass ich es regelmäßig mache, dass ich jeden zweiten Tag gehe oder irgend sowas. Wenn ich ja mehr an die frische Luft gehen will, dann mache ich das auch täglich und versuche mir eine Routine anzugewöhnen. Das würde ich einfach empfehlen.
Ich habe letztens auch wieder von der 21-Tages-Regel gehört. Wenn man quasi 21 Tage dabei bleibt, dann kann man nachhaltig etwas verändern und integrieren. Als die Frage aufkam, habe ich mir auch erstmal schwer getan und dachte mir, wie übt man? Und dann habe ich so zurück überlegt, wie waren eigentlich meine Anfänge und wie hat sich das über die Zeit verändert? Und es hat sich total stark verändert. Das ist echt interessant. Bevor ich aber darauf genauer eingehe, wollte ich nochmal sagen, wir haben ja auch über den Begriff der Selbstkultivierung gesprochen und das sagt es ja eigentlich schon. Ne? Sich selbst kultivieren ist eine kontinuierliche, nachhaltige, über einen ja, möglichst konstanten Zeitraum begleitende irgendwie Maßnahme, wollte ich jetzt schon sagen, aber Praxis. Und sich selbst zu kultivieren, wie die Pflanze nicht jeden Tag gleich ist und zu jeder Jahreszeit unterschiedlich und zu jeder Jahreszeit auch was anderes braucht, um zu gedeihen und zu blühen und zu fruchten, so ist es auch mit uns. Und dann hat es mich irgendwie so beruhigt nach der Frage, wo ich meine Antworten im Kopf durchgegangen bin, dass ich mir dachte, ja, natürlich verändert es sich. Das ist ja das Natürlichste der Welt. Wenn es sich nicht verändern würde, dann wäre es ja irgendwie seltsam. Also bei mir ist es ganz unterschiedlich zu verschiedenen Jahreszeiten, zu verschiedenen Tageszeiten. Und das Üben fließt mit. Nicht es passt sich an, sondern es fließt mit. Und das ist, glaube ich, das, was mir so gut tut. Wenn ich jetzt im Winter, die Tage sind kurz und in der Früh ist es noch lange dunkel und ich stehe früh auf, dann muss man ja warten, bis der Tag anbricht. Und oft dachte ich mir dann zu Anfang, als ich mit Qigong angefangen habe, Mensch, was mache ich jetzt? Jetzt bin ich schon so früh wach. Auch unter anderem durch das Qigong bin ich zu einer Frühaufsteherin geworden. Und dann dachte ich mir in der Früh, was mache ich jetzt? Ja gut, ich könnte üben. Und dann habe ich mich Ich bin so um 5 aufgestanden, habe mich im Wohnzimmer platziert, habe mir so sanfte Musik angemacht und habe geübt im Stillen. Also das war jetzt nicht bewegt, im Stillen. Und das habe ich über Monate gemacht. Das war so schön. Aber das hat auch wieder aufgehört und hat mich total verlassen. Und dann habe ich begeistert jemanden davon erzählt. Der hat dann damit angefangen und sich gewundert, du hast damit aufgehört? Wieso? War doch so super. Aber es hat sich verändert und es durfte sich auch verändern. Dann kam der Frühling und es wurde schneller hell oder früher hell. Und dann habe ich ganz lange Zeit draußen geübt, unter so einer Fichte. Oder unter einer Kiefer, nee, eine Kiefer war es, glaube ich. Und dann habe ich im Park, da habe ich noch in München gelebt, im Park unter einer Kiefer geübt. In der Früh, noch vor der Arbeit. Und diese Stunde üben dort im Park, das hat mir den Tag einfach massenweise um weitere Stunden erweitert. Also das war ein ganz neues Lebensgefühl. Und auch das hat mich wieder verlassen. Und so verändert sich das konstant im Jahres- und Lebensverlauf. Wenn ich weniger Zeit habe, übe ich eigentlich gar nicht so gezielt, sondern integriere das eher in den Tag, dass ich in der Straßenbahn, im Wartezimmer beim Arzt, vorm Schlafengehen, wie du gesagt hast, oder beim Essen vielleicht auch so dieses bewusste, ganz in sich gekehrte, bewusste Aufnehmen der Nahrung. Also hat mich dann eigentlich persönlich sehr gefreut, dass ich das immer mehr einbinden konnte in den Alltag und es nicht so abgegrenzt ist, sage ich mal, vom Ablauf des Alltags, sondern integriert.
Das finde ich auch was sehr Wichtiges und Schönes und war für mich auch sehr wichtig, gerade früher, als ich angefangen habe und noch zum Teil oder dann bald mal kleinere Kinder hatte und zum Teil sehr intensive Arbeit auch noch, also sehr volle Tage und gleichzeitig diese wachsende große Begeisterung fürs Qigong. Was mache ich jetzt da? Und da waren für mich dieses in den Alltag einbauen sehr wichtig. Also Körperatmung machen während dem Gehen, während dem Radfahren, andere innere Übungen machen mit der Atmung gerade besonders. Während dem Gehen, während allem, während dem Essen, hast du gesagt, während dem Abwasch und so weiter. Das finde ich sehr gut. Ich finde für mich aber, merke ich auch, dass ich doch regelmäßig, also täglich auch wirklich so eine formelle Praxis möchte und brauche. Und, ich hatte dann sicher auch eine Zeit, nicht allzu lange, wo ich dann oft nur dieses Alltagsüben gemacht habe. Und ich glaube, das war mir dann zu wenig und dann zu wenig tief. Ich kann ja dann auch gar nicht so tief reingehen. Mhm. Wenn ich auf der Straße rumgehe, dann das funktioniert zwar sehr gut, dass beides da ist, aber ich kann ja nicht. Oder wenn ich auf dem Rad fahre, kann ich nicht irgendwie voll ins Innere eintauchen. Und ich glaube, beides ist wichtig. Beides ist wichtig. Und man muss für sich die eigene Mischung finden. Und ich finde dein Beispiel oder ja, was du anhand des Wortes, des Namens Selbstkultivierung gebracht hast, auch sehr passend. Weil ja, jede Pflanze braucht ein bisschen was anderes, wenn man sie kultivieren will.
Ja.
Und zu verschiedenen Jahreszeiten braucht sie vielleicht was anderes. Aber wenn du die Pflanze einfach nicht gießt und ihr keine frische Erde oder sie nicht düngst oder was immer sie brauchst, also wenn du sie nicht pflegst, dann wird sie eingehen. Aber nicht jede Pflanze braucht immer dasselbe. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das für uns selbst rausfinden. Ja. Und da gibt es natürlich noch so Sachen wie, du hast vorhin gesagt, draußen unter einer Kiefer. Das ist natürlich wunderschön, wenn man auch sich gute Orte schaffen kann.
Ganz wichtig auch, ja.
Für bewegte Übungen ist es wirklich manchmal sehr schön, draußen zu üben. Für stille Übungen kann das auch gut sein, aber dort ist es auf jeden Fall gut, einen geschützten Ort zu haben. Also ich kann jetzt so bewegte Übungen sehr gut im Park auch machen. Und mittlerweile stört mich das auch überhaupt nicht, wenn die Leute vorbeigehen und komisch schauen. Das ist vielleicht am Anfang manchmal ein bisschen kann ein Hindernis sein, aber da gewöhnt man sich dran. Aber für stille Übungen suche ich mir entweder einen Ort drin, und da habe ich auch meinen festen Ort oder meine festen Orte, zwischen denen ich manchmal wechsle, aber die so sich gut anfühlen, aber auch draußen ein guter, geschützter Ort, aber nicht einer, wo ich mich eben wie auch energetisch und von den anderen Leuten ja ein bisschen geschützt fühle, wäre ideal. Für das formelle Üben, das finde ich jetzt, ja.
Ja, und auch der Hinweis, glaube ich, dass man nicht bei Wind üben soll, ne? Also habe ich in Erinnerung, dass uns das mitgegeben würde, bei Wind nicht unbedingt draußen üben.
Ja, bei starkem Wind. Ich meine, so ein leichtes Windchen macht nichts.
Ja.
Bei starkem Wind sollte man sich eher nach innen gehen oder sich sonst gut schützen halt. Es geht natürlich auch. Wenn man sich da gut anzieht mit windfester Kleidung, geht das schon auch.
Ja.
Vor allem für stille Übungen ist es ein bisschen heikel, dann, wenn wir sitzen und dann so ein Durchzug kommt. Also, und man sollte auch nicht im Durchzug sitzen, das ist ganz wichtig. Entschuldigung.
Ich habe mir auch zu Hause ein paar so Orte gesucht und dann auch mal geguckt nach Feng Shui, in welche Himmelsrichtung ist es für mich förderlich zu üben, und dann so beobachtet, sind es vielleicht die Richtungen, in die ich vorher auch schon geübt habe, wo ich das nicht wusste oder wo sich mein Körper intuitiv auch immer wieder hindreht, und danach zu gucken. Und das ist wirklich interessant. Das sind dann Plätze gewesen, wo ich intuitiv sowieso auch gerne gesessen bin oder sich meine Front sozusagen immer wieder so hingewendet hat in eine Ecke, wo man jetzt sich denkt, entweder schaut man Richtung Fenster oder da, aber ich war dann immer so ein bisschen schräg Richtung einer Ecke ausgerichtet. Und dann habe ich rausgefunden, ja, das ist genau die Richtung, die nach Feng Shui für mich Richtung Lebenskraft ausgerichtet ist.
Okay,
und dann hat
super.
Sich der Körper auch beim Arbeiten, beim Laptop immer so schief hingesetzt. Das war ganz interessant. Und das nutze ich beim Üben dann auch, wenn ich jetzt mal gesundheitlich vielleicht angeschlagen bin, dass ich in die Richtung der Gesundheit übe oder Klarheit, wenn ich gerade irgendwie so ein vernebeltes Gefühl habe und mir denke, oh, ich müsste irgendwie zu mehr Klarheit kommen, dann setze ich mich vielleicht woanders hin. Du hast auch noch was gesagt, genau, bei dem geschützten Raum. Ja, das war damals im Olympiapark auf so einem kleinen Hügel unter der Kiefer, und die Kiefer hatte ich im Rücken, war so schön geschützt von hinten, und nach vorne weg hatte ich dann freie Sicht. Und einmal am Nachmittag saß ich auch da mit so Kopfhörern in den Ohren und habe Musik gehört und habe da geübt und war ganz tief in der Übung drin. Und als ich dann abgeschlossen habe und eingesammelt habe und die Augen dann so langsam geöffnet, habe ich gemerkt, dass da so eine riesige Gruppe sich auf diesem Hügel versammelt hat, um dort irgendeine Besprechung zu machen. Und die waren ganz viele Menschen im Kreis und haben sich da besprochen. Ich habe nichts davon mitbekommen. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt bist du einen Schritt weiter. Jetzt konntest du wirklich ganz eintauchen und alles außen abschalten. Und es gab keine Störung, die mich da hätte rausholen können. Das sind dann immer so Momente, wo man dann so sich stolz auf die Schulter klopft und sagt, okay, wieder einen Schritt weiter.
Sehr schön. Sehr schön, ja.
Die Frage zielte ja auch ein bisschen darauf ab von der Teilnehmerin, wenn man in Kursen ist und lernt und sich dann aber sozusagen selbstständig hinsetzt und übt, was ist der Anker, an dem ich noch festhalten soll, und wo kann ich mutig meinen eigenen Weg gehen oder ein bisschen loslassen? Vielleicht können wir darauf noch ein bisschen eingehen.
Ja, das ist ein guter Aspekt. Ich bin ja eigentlich ein sehr großer Freund davon, oder das ist etwas, was mich gerade auch im Stil des stillen Qigong fasziniert und dann der Herangehensweise von Großmeister Li, dass wir da sehr viel Freiheit drin haben, dass es darum geht, eben die eigene oder aus der Übung, die wir bekommen, in dieser Übung einen eigenen Weg zu finden, also nichts Starres. Und trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, gewisse Abläufe sozusagen zu ritualisieren. Das kann äußerst Ritual sein, im Sinne von, ich setze mich an den gleichen Ort, ich zünde jetzt vielleicht ein Räucherstäbchen an oder sonst irgendetwas. Ich trinke vorher vielleicht einen Tee oder so und dann setze ich mich dorthin und dann mache ich sozusagen immer den gleichen Einstieg. Und das ist, Meister Lee hat ja eigentlich die längste Zeit immer die gleiche Entspannungsübung gemacht oder Entspannungsformulierung. Und am Anfang habe ich für mich so ein bisschen gedacht, in den ersten Jahren habe ich manchmal gedacht, ja, ist immer das Gleiche, vielleicht ein bisschen langweilig, könnte man auch mal was anders machen. Aber ich habe dann gemerkt, nee, das ist sehr sinnvoll, weil durch das kriegt es wie so etwas Automatisiertes. Mhm. Da hat er auch dann oft darauf hingewiesen, dass diese Entspannungsformel, diese Kurzformel, eigentlich die Zusammenfassung oder die Kurzformel ist für eine tiefere Entspannung. Und wenn wir das miteinander verbinden und es oft üben, dann muss ich das mit der Zeit wirklich nur noch sozusagen innerlich sagen und tak, 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 und es geschieht. Das kann man auch noch weiter vorantreiben, aber das ist mal so, von dem her finde ich so gewisse Sachen, wie zum Beispiel den Anfang, das Ende, immer gleich zu machen. Auch das Ende ist, wir sammeln immer ein am Schluss, nie mitten im Chi-Fluss aufhören, sondern immer noch mal nach innen bringen, in den Unterbauch bringen, zur Ruhe bringen und erst dann hören wir auf. Und am Anfang entspannen wir. Und eben wie gesagt, immer mit der, oder meist mit mehr oder weniger der gleichen Formulierung. Und dazwischen dann haben wir auch, ja, machen wir vielleicht über eine gewisse Zeit die gleiche Übung. Auch das würde ich sehr empfehlen, nicht jeden Tag eine andere Übung zu machen, sondern mal über eine gewisse Zeit bei der und der Übung zu bleiben. Also sich vielleicht eine stille und eine bewegte Übung auszusuchen, die mache ich jeden Tag. Und dann mache ich vielleicht jeden Tag noch irgendwas anderes dazu, was mir gerade so spontan in den Sinn kommt. Und das dann, ich sage es mal, einen Monat oder so beizubehalten. Und nicht einfach so hin und her zu, weil das, da kommt man nie tiefer. Also das sind so Sachen, die würde ich machen. Mhm. Ja. Und was meinst du mit festhalten oder mit, ja, so ein bisschen Halt geben für die Übung? Was
ja, ich, da deine Erfahrung? Erinnere ich mich auch noch ziemlich genau drauf, dass ich war ja über die Pandemie, war ich vor allem jeden Tag bei dir im Unterricht. Da war ich ja morgens oder abends bei dir immer im Unterricht. Und wenn ich dann die Übungen für mich wiederholt habe und sich etwas anderes entwickelt hat plötzlich, ab wann gebe ich mir die Erlaubnis sozusagen da loszulassen und das andere entwickeln zu lassen und wie stark halte ich an dem Ablauf der Übung fest? Und ich glaube, das ist für Anfänger immer ebenso dieses, wo bin ich noch diszipliniert, dabei zu bleiben? Wo entwickelt sich die Übung selbst weiter? Und wo ist es irgendwie der eigene Komfort, der sich so Raum nimmt? Und das ist wirklich wie so eine Gratwanderung, so war zumindest mein Empfinden, wirklich zu spüren, okay, was ist jetzt die Bequemlichkeit? So ein typisches Beispiel ist auch eben einfach aufrecht sitzen zu bleiben im Schneidersitz und jetzt mal auszuhalten auch mal und nicht nachzugeben dem, dass sich irgendwas zeigt, wo man denkt, okay, ich muss jetzt die Sitzposition verändern, weil es will sich verändern oder weil ich einfach zu ungeübt bin im Sitzen und das verändern möchte. Also es jetzt so übertragen auf das Sitzen, ja. Aber so ist es bei den Übungen auch am Anfang. Tut man sich schwer damit, sich zu erlauben, etwas anderes, Eigenes daraus zu kreieren und das für sich entfalten zu lassen, was jetzt gerade der eigene Zustand der Pflanze, sage ich jetzt mal, braucht und oder die Übung konsequent durchziehen. Und das ist nicht leicht. Und ich glaube, es braucht einfach Zeit und man muss es für sich herausfinden, um die eigenen Mechanismen zu beobachten. Okay, wo gehe ich in diesen Komfort, in die Bequemlichkeit rein? Und wo ist es etwas, was aber von innen kommt und sich wirklich verändert? Und den Unterschied spürt man am Anfang nicht.
Das ist so, ja.
Ja.
Das ist so. Und ich glaube, dein Beispiel wieder finde ich sehr, sehr treffend oder sehr gut, passend, das mit dem Sitzen. Und ich möchte mal kurz dabei bleiben, weil als ich angefangen habe zu meditieren, das war nach ein bisschen, vielleicht ein Jahr oder zwei nach Tai Chi und Qigong, habe ich angefangen zu meditieren. Und nach dem ersten Einführungskurs bei Jay, der ja auch schon mal hier im zu Gast war, so nach einem halben Jahr, wollte ich dann ein bisschen intensivere Sachen ausprobieren und bin dann mal ins Zen, mal ins Vipassana und so. Und das waren dann zum Teil Formen, die sehr strikt waren. Also du darfst dich nicht bewegen. Ne? Mhm. Solltest dich wirklich gar nicht bewegen. Mhm. Es gibt sogar im Vipassana, gibt's dann, wenn man ganz hart ist, dann legt man sogar, gibt es Gelübdestunden, wo man Gelübde ablegt, sich nicht zu bewegen und so. Mhm. Und ich habe gemerkt, irgendwas in mir war da nicht so begeistert von. Obwohl ich da auch das auch gemacht habe, aber irgendwas in mir hat sich da... Und dann sind mir die Tibeter untergekommen, relativ bald auch als eine Variante. Und die machen das ganz anders. Zumindest in den Traditionen, hauptsächlich in der Dzogchen-Tradition, die ich dann kennengelernt habe. Die bewegen sich zwischendurch mal ein bisschen. Die kratzen sich mal an der Nase oder was auch immer. Die sind da recht locker. Aber sie stehen natürlich nicht auf und gehen weg. Sie zappeln nicht nervös rum. Mhm. Sie haben so einen Zwischenweg. Mhm. Und die sind genauso tief drin. Und ich glaube, dort ist, und das ist so wie ein Bild auch im Qigong, ich mache eine Übung, ich mache den kleinen Kreislauf. Der hat verschiedene Punkte, wo wir die Energie lenken, mit der Vorstellung hinten hoch, vorne oder in der Mitte runter. Und wir haben 9 oder 10 Punkte, an die wir denken dabei. Und es geht hoch und runter. Und dann sagt der Meister Li, die Übung ist wie ein unbehauener Holzblock. Ich muss mein eigener draus machen. Also kann es sein, dass sich dieser Fluss ein bisschen verändert? Dass ich zum Beispiel an manchen Punkten länger warte oder nochmal wieder zurückgehe oder so? Oder vielleicht ein neuer Punkt dazukommt? Und einer plötzlich nicht mehr so wichtig ist in der Übung. Und das ist ja dann sozusagen in dieser Übung drin eine Veränderung. Wenn ich dann aber plötzlich was völlig anderes mache und irgendwie plötzlich von Blumen sehe oder irgend sowas, dann muss ich mir natürlich schon überlegen, ist es da jetzt etwas, wo ich ausweiche? Wo ich einfach in was Bequemeres reingehe, weil das andere zu anstrengend ist oder vielleicht auch, weil da was ein Hindernis wartet, das eigentlich, das gut wäre, wenn wir damit arbeiten würden und das überkommen würden. Aber wir wollen zuerst mal ausweichen, weil solche Hindernisse oder Blockaden oft auch halt mit unangenehmen Empfindungen zu tun haben. Und so wie es auch beim Sitzen, also weißt du, ich bin nicht der Mensch, der sagt, also wenn ich Meditationsretreats gemacht habe, ja, da gibt es natürlich trotzdem, auch selbst wenn du dich immer wieder bewegst, gehst du durch diese Phasen durch, wo die Sitzposition einfach total schmerzt. Und dieser Ansatz, der dann wie Vipassana oder im Zen zum Teil sehr streng oder ganz wichtig ist, dass ich eben nicht das Gewohnte mache und ausweiche und ausweiche, sondern einfach mal warte und mal schaue, was passiert, wenn ich einfach mal bleibe und den Schmerz akzeptiere, der da am Rücken ist. Mhm. Und mal schaue, wie löst er sich dann mit der Zeit vielleicht von alleine. Das hat natürlich was. Mir liegt einfach jetzt dieses ganz, ganz starre oder strenge liegt mir einfach von meiner Natur her viel weniger. Ja. Deshalb bin ich auch beim stillen Qigong gelandet und nicht von Meister Li und nicht bei anderen Stilen, die jetzt auch sehr viel strengere Ansichten haben.
Ja, vielleicht ist es genau das, dass man verschiedene Umgangsformen damit ausprobiert. Ich glaube, so habe ich es dann auch gemacht zu Anfang, dass ich mir dann dachte, nein, du bleibst jetzt bei der Übung und reiß dich zusammen und so ein bisschen diszipliniert genau. und streng mit sich. Und bin dann dabei geblieben und das nächste Mal habe ich mir erlaubt, abzuweichen oder auszuweichen und das nächste Mal habe ich mir erlaubt, was anderes entwickeln zu lassen und einfach übers Ausprobieren dann herausgefunden, okay, wie reagiere ich auf verschiedene Situationen? Dann konnte ich sie auch besser deuten, was gehört zu was und wo bleibe ich jetzt vielleicht bewusst dabei. Und
sehr richtig,
wir haben auch die schöne Übung, du schickst das Lächeln durch den ganzen Körper und manchmal denke ich mir, wenn es an so einer Stelle nicht weitergeht, dann lächle ich und denke mir, ja, okay, jetzt bin ich wieder an so einem Moment und dann lächle ich einfach und schicke das durch den ganzen Körper.
Super.
Und dann verändert sich sehr unmittelbar. Und an sich sehr daran schön. Zu erinnern, an diese Technik auch, die Erlaubnis zu haben, einfach dem zuzulächeln und zu sagen, worum geht's denn? Das ist doch jetzt hier kein Kampf, es ist eine Selbstkultivierung. Es soll dir gut tun und das merkst du ja auch. Es tut dir auch gut. Und in dem Moment verändert sich ja sowieso schon. Dann greift man ja bewusst ein.
Sehr schön. Finde ich gut. Und ich glaube, da ist was ganz Wichtiges, was du gesagt hast, mit diesem Mal etwas ausprobieren. Und ich würde dort auch immer vorschlagen oder schlage den Leuten vor, beides auszuprobieren und zwar nicht immer das eine zu machen oder das andere. Also nicht immer strikt genau das üben, was gesagt wurde, aber auch nicht immer abweichen. Wir müssen die Fähigkeit haben oder wir müssen die schulen, dass wir bei dem bleiben, was wir wollen. Ich muss das Qi lenken können. Ich muss meinen Geist drin schulen, das ist ganz wichtig, dass ich den kontrollieren kann, dass ich sagen kann, okay, nein, jetzt will ich das Qi dort. Und dann lasse ich auch immer wieder los und schau mal, was entsteht von alleine. Da gibt's ja auch ganze Übungen, wo wir gar nichts machen. Gerade fortgeschrittene Übungen sind oft so, dass ich nur noch irgendwo hingehe und dann schaue ich, was macht das Qi. Das ist ganz wichtig, aber ich muss gleichzeitig eben auch diese oder die Fähigkeit der Kontrolle des Qi und des kontrollierten Lenkens der Energie, aber auch davor, muss man sagen, des Geistes, der Aufmerksamkeit, die muss wie vorher sein oder die muss gleichzeitig wachsen wie dieses spontane Zulassen. Das heißt, ich muss auch zum Beispiel fähig sein, wenn jetzt eine Übung fertig ist und vielleicht früher fertig ist als sonst, weil irgendwie im Haus gerade was geschieht oder so, abzuschließen, fertig, es ist vorbei. Und nicht, dass ich dann noch im Übungszustand rumgehe und dann bewegt sich vielleicht irgendwas in meinem Körper weiter, aber ich will gar nicht. Und das ist wirklich etwas, was auch passieren kann, wenn man einseitig übt. Deshalb würde ich immer vorschlagen, beides. Bleib ab und zu richtig streng bei der Übung und zwing dich ein bisschen dazu. Und wenn du abschweifst, kommst du wieder dazu. Und dann üben zweites Mal und lass ein bisschen freier und lass zu, dass es sich selbst entwickelt. Und dass ich dann, um beim kleinen Kreislauf zu bleiben, vielleicht ein bisschen ein anderer Weg ergibt oder andere Punkte und Bereiche dazukommen.
Ja, ich finde, das ist auch sehr tageszeitabhängig. Wenn man jetzt aufwacht und noch nicht den Alltag um sich herum hat und in der Früh gleich übt, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, da kann ich relativ frei, gelassen, intuitiv geleitet üben, dass der Körper oder das Innere leitet mich dann dahin, was gerade gebraucht wird, weil man noch durch den Tag noch nicht so belastet ist oder vorgezeichnet, sage ich mal, nach dem Schlaf eher erholt. Und tagsüber am Nachmittag, wenn so der Alltag um einen herum ist und man vielleicht bewusst wirklich die Gedanken einfach abschalten muss, weil es gerade zu viel wird, der Druck wird zu hoch und man braucht diese Pause kurz, dann ist es vielleicht strenger und disziplinierter, um wirklich, wirklich abzuschalten, um die Pause konstruktiv zu nutzen.
Ja, du sprichst da was ganz Wichtiges an, finde ich. Das finde ich sehr gut, weil gerade das Loslassen, dieses einfach Zulassen gilt ja auch als das, die höchste Form des Übens und auch letztendlich die anspruchsvollste, weil es eben ja für uns meistens schwierig ist, eben wenig zu denken oder gar nicht zu denken, also nicht abgelenkt zu werden. Mhm. Und dann einfach die Übung fließen zu lassen, das geht manchmal gut, aber wenn das nicht geht, dann geht es halt ganz schnell, dass ich irgendwie ins Träumen komme oder ins Nachdenken und so weiter. Und dann muss ich halt wieder mehr, formeller üben, wie du gesagt hast, auch mit den Tageszeiten oder so. Mhm. Was anderes, was ich noch kurz ansprechen möchte, ist, wie mache ich es mit zum Beispiel Anleitung oder nicht? Und ich meine, ich leite ja selber viele Kurse an, jeden Tag eigentlich. Und bei den Ausbildungskursen oder den Sonderkursen nehme ich auch auf und stelle das den Leuten zur Verfügung. Und ich weiß, es gibt Leute, die dann gerne mit Anleitung üben. Und das kann auch sehr gut sein, gerade wenn man eine Übung vielleicht noch nicht gut kennt, um sie quasi, sie
zu verinnerlichen.
Verinnerlichen, genau. Aber man sollte sich auf keinen Fall von dem abhängig machen. Mhm. Ich habe es mitgekriegt von Leuten, die gesagt haben, ja, ich meditiere, also du alleine kann ich nicht meditieren, aber ich höre mir jeden Tag irgendwo auf so einer Meditations-App höre ich mir eine geleitete Meditation an. Und ich finde das, ja, es ist natürlich gut, das ist eine Entspannungsübung, aber es ist eigentlich mehr Hypnose als wirklich eine Meditation. Ich glaube, Meditation hat viel, und auch Qigong, das ich als eine meditative Arbeit sehe, hat viel auch mit einer inneren Freiheit zu tun, einen eigenen inneren Weg finden. Und das immer angeleitet zu machen, das ist dann wieder so eine Bindung an etwas. Mhm. Deshalb, ja, Anleitung ist manchmal gut, auch gerade wenn es vielleicht schwieriger ist. Wenn man sich mehr ablenken lässt, kann man auch wieder nach einiger Zeit darauf zurückgreifen oder so. Aber sicher nicht immer. So würde ich so als Regel empfehlen, sicher nicht mehr als jedes zweite Mal. Und das Gleiche gilt für Musik. Für viele hilft Musik. In stillen Übungen eher jetzt so ganz ruhige Sachen. In bewegten Übungen kann das dann auch so ein bisschen den Rhythmus haben, der hilft für die Bewegung. Und das ist wunderbar, das kann richtig gut unterstützen. Aber auch hier sollte man nicht abhängig werden davon. Weil wenn ich das dann über Jahre immer nur mit Musik übe, dann kann ich gar nicht mehr anders. Ja. Und auch hier würde ich empfehlen, einmal mit, einmal ohne. Mhm. Und dann vielleicht auch mal mit der Zeit, dann auch immer längere Zeit mal ohne. Weil es ist auch immer ein Einfluss von außen, und wir wollen ja letztendlich das Innere wirken lassen.
Ja. Ja. Ja, die Erfahrung habe ich auch machen müssen. Ich habe dann auch gemerkt, da ist eine große Abhängigkeit, mit Musik zu üben. Und wenn ich dann ohne Musik üben wollte, haben mich sehr viele äußere Geräusche gestört und rausgebracht. Und das war natürlich dann der erste Hinweis darauf, okay, jetzt musst du aufhören und wirklich mit verschiedenen äußeren Geräuschen auch währenddessen schauen, wie kannst du dabei bleiben. Und inzwischen geht das wirklich sehr, sehr gut. Auch da findet man sehr schnell rein, fand ich dann. Irgendwann habe ich mir gedacht, Mensch, es gibt Menschen, die können in einer Menschenmasse, wo beim Konzert oder sonst wo einfach so entspannen und in sich gehen und komplett abschalten, und das werde ich bestimmt nie können. Und inzwischen zweifle ich das überhaupt nicht an. Das habe ich auch schon oft ausprobiert in sehr lauten Gegenden oder sowas. Dachte ich mir, okay, ich muss jetzt kurz abschalten. Wie eine Off-Taste, und weg ist man. Also auch das geht. Am Anfang ist es ungewohnt und man lässt sich oft rausbringen oder ist dann genervt, aber auch das lässt sich trainieren, und irgendwann hört man gar nicht mehr, was um einen herum ist. Oder gut, was heißt gar nicht mehr? Dieses 1%, ne, da sprechen wir immer drüber. Das 1% muss immer da sein, um trotzdem die Kontrolle zu haben, wenn irgendeine Gefahr da ist, was weiß ich, Feueralarm oder irgendwas. Aber im Grunde nimmt man die Geräusche wahr, aber nimmt sie nicht als störend wahr und auch nicht als sehr bewusst. Es ist mehr so ein Hintergrundrauschen, was integriert wird in das Üben.
Das ist so, ja. Und es ist auch richtig gut, das zu üben, weil wir haben nie die perfekten Bedingungen. Da gibt es auch so spannende Geschichten, 10 Geschichten drüber von einem, der dann sich von allem stören lässt und dann, weiß ich, wo an verschiedene Orte geht. Aber immer irgendwas kommt und dass es dann ganz leise ist, dann ist es eben das Innere, das ihn stört. Und am Schluss geht er wieder zurück ins Kloster, wo halt alle laut sind. Das ist wirklich auch ganz wichtig, denke ich. Es gibt diesen Spruch, den Meister Li früher manchmal gesagt hat, aus der chinesischen Tradition: Die Stille ist nicht in der Abgeschiedenheit der Berge und der Lärm nicht auf den Marktplätzen der Städte. Beides ist im Herzen des Menschen. Und das ist genau das, oder? Ich kann noch so abgeschieden sein und dann fängt dieses innere Geplapper an und dann fängt die innere Unruhe an. Und auf der anderen Seite, wenn ich das übe, und das muss man üben, dann kann ich, und ich habe das eine Zeit lang sehr bewusst gemacht, in der Straßenbahn zu üben oder mich einfach irgendwo auf einem öffentlichen Platz in einem Café zu sitzen und dort einfach still zu üben. Und das ist natürlich auch anspruchsvoll. Wir haben immer wieder Reize, die uns mitreißen wollen. Noch anspruchsvoller ist es mit offenen Augen, was aber auch geht, nicht den Blick mitreißen zu lassen, der sich ja noch schneller mitreißen lässt als das Gehör. Das Schwierigste dabei, die höchste Stufe, und die finde ich wirklich auch sehr schwierig, ist, das sagt man auch jetzt in der Meditationstradition, ist, wenn neben dir Leute sprechen in deiner Sprache. Dass du dort wirklich nicht, und das wäre dann die höchste Stufe von dem, dass du das kannst, dass du zwar die Stimmen wahrnimmst, aber du
übersetzt kriegst nicht mit, sozusagen.
Genau, du kriegst nicht mit, worüber sie sprechen, du weißt nachher nichts vom Inhalt.
Oh ja, spannend.
Das ist schwierig.
Ja, okay.
Das ist echt schwierig. Manchmal klappt es bei mir, manchmal auch nicht. Also das ist dann schon, gerade wenn ich zum Beispiel, wenn ich Zug fahre oder so, dann nehme ich mittlerweile gar nicht mehr ein Buch oder sowas mit und versuche auch das Handy wirklich drin zu lassen, außer für das Ticket zu zeigen und vielleicht irgendwas anderes, was wichtig ist. Aber wenn ich dann nichts Wichtiges habe, versuche ich eben nicht dann mich zu unterhalten und auch nicht zu lesen, sondern wirklich zu üben, diese Zeit zu nutzen, um zu üben. Und wenn dann Leute drumherum sprechen, manchmal geht's auch nicht. Mhm. Und dann habe ich mittlerweile mir dann auch halt so Voice Cancelling, Kopfhörer gekauft und dann setze ich die auf und mache irgendeine, weiß ich was, Klangschalenmusik oder sowas an und dann ist es auch wieder weg. Das geht dann auch, aber ich versuch's und manchmal klappt's auch.
Ich bin auch noch so ein Mensch, der hört so ganz genau zu. Ich merke mir teilweise, ich kann die Geschichte wortgetreu nacherzählen, oft. Also das wird richtig eine Challenge für mich, weil da ist wie so ein Aufnahmegerät innerlich.
Das ist wirklich schwierig. Und ich meine, ich bin ja auch, du bist als Soziologin, beobachtest du. Ich war ja früher journalistisch tätig und auch schauspielerisch später und Regisseur. Das sind alles Sachen, da beobachtet man Menschen.
Ja.
Man hört Menschen zu, man beobachtet sie. Und ich habe mich früher dann auch im öffentlichen Raum so bewegt, dass ich wirklich bewusst Geschichten zugehört habe, weil ich das so spannend fand. Und manchmal ist auch eine Geschichte draus entstanden oder so. Und das loszulassen kann ganz schön schwierig sein.
Okay, nächste Challenge für mich beim Zugfahren.
Genau. Aber wir kommen ja nicht, es ist ja auch spannend, sich solche kleinen Herausforderungen zu machen und ohne dann das Gefühl zu haben, ich habe versagt, sondern zu sagen, ah ja, ich finde immer dieses, haben wir auch schon drüber gesprochen, oder? Wir haben oft dann diese Tendenz, zumindest in unserem Kulturkreis, dass wir dann so streng sind mit uns und etwas klappt nicht und ich kann das nicht und ich schaffe das nie und so weiter. Und sich einfach bewusst zu sein, das sind schwierige Sachen, das ist was Neues, wir müssen uns fast umprogrammieren für solche Dinge und auch überhaupt zum Üben. Und manchmal geht's gut, manchmal geht's nicht. Manche Sachen gehen lange überhaupt nicht. Und trotzdem probiere ich sie immer. Wie halt wir als Kinder ja auch hunderte von Male umgefallen sind, als wir angefangen haben zu gehen.
Ja.
Und wir haben nicht nach dem zweiten Mal gesagt, du, ich schaffe das eh nie. macht doch gar keinen Sinn.
Es lohnt sich nicht.
Ich kriege eh nichts wirklich hin oder so. Das ist uns ja damals zum Glück nicht in den Sinn gekommen. Und aber heute haben wir solche Gedanken. Und gerade beim Qigong denke ich, ja, umfallen ist wunderbar, weil nur dadurch lernen wir aufzustehen.
Ja.
Ja, ich glaube, jetzt haben wir doch ein paar Sachen gesagt, die über das Üben, wie übt man. Zuerst habe ich gedacht, doch, was kann man da sagen? Weil man kann ja eigentlich eben keine klaren Regeln geben. Aber vielleicht gerade dadurch gibt es dann doch einiges, was man drüber besprechen kann.
Und die Freiheit ist, glaube ich, rausgekommen. Die
Freiheit
und Individualität im eigenen Kultivieren. Ja.
Genau, und trotzdem sich einen Rahmen geben, den Rahmen manchmal einhalten oder oft einhalten, aber ihn dann eben auch wieder sprengen. Zum Beispiel eben, ich übe jeden Tag an meinem gewohnten, schönen Platz, den ich mir eingerichtet habe. Aber ab und zu übe ich dann auch in der Straßenbahn, im Park oder auf dem Marktplatz.
Ja.
Super. Ja, schön. Ich hoffe, das war jetzt für diejenigen, die auch diese Frage gestellt haben, aber auch an alle anderen, hat das ein bisschen was gebracht. Wenn ihr Fragen dazu habt oder noch andere Ideen habt, wie man das weiterführen könnte, bitte meldet euch bei uns, die E-Mail und so weiter, wie immer in den Show Notes zu finden. Ja, und wir hören uns ja dann schon bald wieder. Ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit dir, Veronika.
Wir verraten noch nicht das nächste Thema, ist aber auch von Teilnehmerinnen und Teilnehmern aufgekommen. Und vielleicht als Hinweis, wir nehmen gerade wieder neue Episoden auf. Und wenn ihr irgendeine spannende Frage habt, die euch in den Fingern brennt, dann gerne an uns. Und wir widmen uns dem Thema sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Bis dann.
Bis bald. Tschüss.